Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Sarah Areva zum Thema Rassismus und Diskriminierung in der Medizin. Ein blinder Fleck? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Sarah. Schön, Hallo. Dass du heute da bist. Sarah, du bist ärztliche Kollegin und du bist auch berufspolitisch tätig. Du bist Delegierte der Ärztekammer in Berlin und du bist Ärztin in Weiterbildung im Bereich Allgemeinmedizin. Aber bevor ich das jetzt alles so sage, würde ich dich gerne bitten, dich selbst vorzustellen, weil du kannst es viel, viel besser als ich. Wer bist du und was machst du?
Ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein darf. Also ich habe dir ja vor ein paar Wochen mal geschrieben, ne, dass ich gerne mich selber hier einladen würde zu deinem Podcast. Genau, weil ich halt so ein paar Themen habe, die mich in meinem Leben beschäftigen, aber auch in meiner Arbeit. Vermischt sich das Berufliche mit dem Privaten tatsächlich. Genau, also ich bin Sarah, ich bin Ärztin, ich bin Mutter, ich bin Delegierte in der Ärztekammer Berlin. In erster Linie bin ich aber natürlich Mensch. Und ich habe einfach gemerkt im Rahmen meines Studiums und dann auch eben der Weiterbildung, dass ich meine Erfahrung, die ich so persönlich mache als eine schwarze Person in Deutschland, dass ich die nicht trennen kann von meiner Arbeit als Ärztin. Und quasi parallel zu meinem Studium, was ja immer mit einfach faktenbasiertem Lernen einhergeht, hat sich so ein Prozess bei mir entwickelt, durch den ich so eine Haltung entwickelt habe, den ich als diversitätssensibel und rassismuskritisch bezeichnen würde. Und wo es eben grundsätzlich darum geht, mit was für eine Haltung ich Menschen begegnen möchte. Und das hat sich dann eben von dem Privaten auch ins Berufliche gezogen, weswegen ich jetzt eben meine Aufgabe einerseits darin sehe, eben eine Ärztin zu sein und die Menschen zu behandeln. Und auf der anderen Seite aber auch eben in diesem berufspolitischen als Delegierte, aber auch mit meinem Instagram-Kanal Menschliche Medizin, wo ich aufkläre über Rassismus, über verschiedene Diskriminierungsdimensionen, weil ich einfach sehe, das ist so ein bisschen so ein blinder Fleck in der Ärztinnenschaft. Viele haben sich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt, einfach weil sie selber nicht betroffen sind und dann ist man einfach weiter weg davon. Ich habe einfach dadurch, dass ich so mehrere Diskriminierungsdimensionen in mir vereine, so relativ viele Erfahrungen gemacht, die schmerzhaft waren und die mir jetzt aber eben helfen, PatientInnen auch besser zu verstehen, zu wissen, okay, was braucht jemand in einer bestimmten Situation oder ich kann es lernen, ich bin offener dafür, es fällt mir leichter, das einfach diesem ganzen Konstrukt hinzuzufügen. Und deswegen bin ich jetzt eben Ärztin in Weiterbildung auf der einen Seite, aber irgendwie auch so ein bisschen, ich würde mich jetzt mal so als Haltungsinfluencerin bezeichnen mit meinen 900 FollowerInnen auf Instagram. Ich versuche das jetzt so ein bisschen auszuarbeiten, das macht mir total viel Spaß und deswegen hatte ich dir eben auch geschrieben, weil ich so gesehen habe, ihr habt super viele Themen, ich höre euch gerne, aber das Thema Diskriminierung, Rassismus, das fehlt in der ganzen Reihe.
Total. Ich habe mich sehr gefreut, dass du geschrieben hast. Ich habe gemerkt, dass ich das Thema Diskriminierung und Rassismus in der Medizin spannend fand. Ich habe aber auch gemerkt, bei mir persönlich, dass ich, so ein bisschen Berührungsängste hatte. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich habe Angst, dass ich im Gespräch mit dir was Falsches sage, vielleicht auch jemanden zu nahe trete oder jemanden verletze oder so. Und ich habe selber festgestellt, dass so in meinem Alltag, dass ich das Gefühl habe, das ist kein besonders großes Thema. Aber Ich glaube, dass ich da auch falsch liege. Also dass das, wie du es gerade gesagt hast, das ist in der Ärzteschaft wahrscheinlich kein so großes Thema, über das viel gesprochen wird. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute darüber reden. Du hast gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Dimensionen des Rassismus, der Diskriminierung im medizinischen Alltag. Wir reden jetzt natürlich nicht von dem, sag ich mal, von dem offenen Rassismus, also den jeder sehen kann, den jetzt keiner übersehen kann, sondern ich meine jetzt vielleicht diesen stillen Rassismus, der vielleicht so unterschwellig passiert, diese unterschwellige Diskriminierung. Hast du Lust, vielleicht mal so ein paar, also Lust in Anführungszeichen, hast du, könntest du mal so ein paar Beispiele geben, vielleicht auch aus deiner eigenen Vita, welche Formen von Rassismus oder Diskriminierung du so erlebt hast und was du vielleicht in deinem eigenen ärztlichen Sein, was du da so erlebt hast?
Ja, also kann ich gerne ein paar Sachen zu erzählen. Also genau, das zentralste Thema oder eins der zentralen Themen, wenn es um Rassismus in der Medizin geht, ist immer die Sprachmittlung. Genau, dazu kann ich später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Das wollte ich jetzt schon mal nur vorhin angestellt haben. Dann gibt es aber Sachen, die so ein bisschen weniger offensichtlich sind, sag ich jetzt mal. Genau. Zum einen geht es darum, was lernen wir im Studium? Was ich relativ früh gemerkt habe im Studium, ist eben, dass DozentInnen nicht sensibilisiert sind und teilweise rassistische Meinungen, Haltungen weitergeben an ihre Studierenden, ohne das selber zu bemerken. Zum Beispiel hatte ich eine Situation, in der, das war eine Vorlesung, da sollte eigentlich eine Patientin dann auch kommen als Fallbeispiel. Es ging um Thalassämie, glaube ich, also so genau, eine Erkrankung, die man bekommt, die man eher bekommt, wenn man so im Mittelmeerraum lebt oder in den afrikanischen Ländern. Und dann hat der Dozierende eben gesagt, ja, dass die Patientin jetzt nicht da sei und dass es eben ein sehr häufiges Phänomen sei bei Menschen, die eben aus diesen Ländern kommen, dass die halt nicht so eine Verbindlichkeit an den Tag legen und dass man da aufpassen müsse. Und ich kann das total verstehen, wenn er sagt, ich habe öfter mal diese Erfahrung gemacht, aber es ist natürlich hochproblematisch, wenn man jetzt bei jedem Menschen, der aus einem afrikanischen Land oder aus der Mittelmeergegend kommt, erstmal annimmt, der wird den Termin nicht wahrnehmen. Halt einfach schon diese Unterstellung. Ich hatte das tatsächlich auch in der Praxis vor kurzem. Da war ein Patient, der wollte gerne ins DMP-Asthma eingeschrieben werden. Ich weiß nicht, ob du die DMPs kennst, also diese Disease-Management-Programme. Genau, kennen ja die Zuhörer wahrscheinlich auch alle. Genau, der kam, der war luftnötig. Bei ihm ist die Luftnot immer eher stärker unter einem Infekt. Deswegen war er halt relativ lange nicht da. Dann habe ich mit ihm so ein bisschen die Therapie ausgeklüngelt und wollte mich dann nochmal mit dem Hauspneumologen absprechen, weil ich irgendwie relativ neu in der Praxis war und jetzt nicht alleine irgendwas da machen wollte. Und habe dann ihn gefragt, so hey, können wir ihn nicht einschreiben ins DMP-Asthma, weil er eben auch diese Dauerdiagnose hatte. Und dann hat mich der Kollege angeschaut und hat gesagt, ja, aber wenn man im DMP sein möchte, dann setzt es auch voraus, dass man regelmäßig kommt. Und hat halt den Patienten, der eben nicht weiß gelesen ist, direkt unterstellt, dass er nicht regelmäßig kommen würde, wenn man ihn ins DMP-Asthma packt. Und das hat mich irgendwie gewundert, weil der Patient hat gesagt, ich möchte gerne eingeschrieben werden, kann ich da mitmachen? Und ich kann es natürlich jetzt nicht endgültig auflösen, weil ich habe ihn nicht gefragt, so wie kommen Sie jetzt darauf, dass der nicht regelmäßig kommen wird. Aber es hatte so eine unterschwellige Note und allein die Tatsache, dass ich mich halt fragen musste, lag es daran, dass er eben eine andere Hautfarbe hat, zeigt, dass es ein Systemproblem gibt sozusagen, dass halt immer passieren kann, dass PatientInnen diskriminiert werden aufgrund ihres Aussehens beispielsweise. Mhm. Genau, dann hatte ich eine andere Situation, muss sagen, wenn ich aufhören soll zu reden. dann hatte ich eine andere Situation im Studium. Da hat ein Studierender im Neonatologie-Untersuchungskurs irgendwie gemeint, er zitiert jetzt Studien, nach denen, das kann sein, das weiß ich nicht, nigerianische Menschen eher Zwillinge oder Drillinge oder Vierlinge gebären. Und dann hat er gesagt, ja, und stell dir dann mal vor, da kommt dann ein großer schwarzer Gorilla und der macht dir dann einfach so Sechslinge. Und ich stand daneben. Und ich war schockiert. Ich war richtig schockiert. Ich dachte, habe ich das jetzt gerade wirklich gehört? Und bin dann, und ich war zu dem Zeitpunkt sogar selber schwanger, ich war total vulnerabel auch. Und ich bin dann nach dem Kurs zu ihm hin, als wir alle unsere Unterschriften bekommen haben von dem Dozenten. Der Dozent war dabei, die anderen Studierenden waren dabei. Und habe zu ihm gesagt, sag mal, was ist das eigentlich, was du da gesagt hast für eine rassistische Kackscheiße? Entschuldigung den Ausdruck, aber so habe ich es gesagt. Und dann hat er gesagt, hä, was ist denn? Ich habe doch nur eine Studie zitiert. Und dann habe ich halt wiederholt, was er gesagt hat und meinte so, das stand in einer Studie. Und dann hat er mich halt nur angeguckt und ich meinte, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Und der Dozent, der stand daneben und war komplett lost. Der wusste nicht, was er tun sollte. Der wusste nicht, wie er reagieren sollte. Der hat offensichtlich sich mit der Thematik nicht beschäftigt, hat keine Kurse besucht, wie man halt da intervenieren kann in so einer Situation und hat mich damit allein gelassen. Ich war dann komplett allein. Die Studierenden haben alle dann den Raum verlassen. Dann sind die noch so an mir vorbeigegangen und haben dann so irgendwelche Sachen vor sich hin gesäuselt sozusagen, die dann so gegen mich gerichtet waren. Und es war eine extrem schlimme Erfahrung für mich. Und es steht eigentlich einfach nur sinnbildlich dafür, wie verloren MedizinerInnen sind, wenn es um die Themen Diskriminierung und Rassismus geht.
Das heißt, es war nicht nur schlimm, dass du diskriminiert worden bist wegen deiner Hautfarbe, sondern dass es war, glaube ich, doppelt schlimm, dass du einfach da alleine gestanden bist und dass dir keiner geholfen hat und das Ganze hat versucht hat aufzulösen.
Ja, das, genau. Ja.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber mir fällt gerade ein, du hast ja auch gesagt, dass du auf unterschiedliche Art und Weisen so ein bisschen Angriffspunkt bist für Diskriminierung und Rassismus, jetzt nicht nur wegen deiner Hautfarbe, sondern auch, glaube ich, weil, zum Beispiel könnte man ja sagen, zum Beispiel, weil du eine Frau bist, dass Medizin ja auch Frauen anders behandelt, immer noch, muss man ja auch sagen. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber du hast ja auch eine psychiatrische Erkrankung. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage, sonst können wir das auch gerne rausschneiden.
Nee, ich bin damit sehr gerne offen um.
Weil das ist ja auch etwas, was, was häufig mit Stigmatisierung und Diskriminierung einhergeht in unserer Gesellschaft. Hast du da auch Beispiele oder ja etwas, was du uns erzählen kannst diesbezüglich, wie Menschen mit dir da umgehen diesbezüglich?
Ja, auf jeden Fall. Also Stigmatisierung aufgrund psychiatrischer Erkrankungen ist ein riesiges Problem. Und ist definitiv auch etwas Strukturelles. Also dass ich als psychiatrisch erkrankte Person, die gleichzeitig aber eine Ärztin ist, eigentlich immer auf der Hut sein sollte, wem ich was erzähle. So, weil jeder kann das gegen mich verwenden, der halt in der Position ist, wo ich dann sozusagen in einer Abhängigkeit bin. Ich habe aber für mich entschieden, dass ich, dass mir das einfach egal ist, dass ich finde, dass wir über diese Dinge sprechen müssen, um sie eben entstigmatisieren, weil gerade unter MedizinerInnen einfach total viele psychiatrische Erkrankungen einfach vorliegen, ne? Seien jetzt Suchterkrankungen, Depressionen bis hin zur Suizidalität. Das sind alles Themen, häufig ja auch Stress induziert. Und bei mir hat auf jeden Fall in der Entstehung der Erkrankung, also ich hatte 2022 hatte ich eine Psychose, dann hatte ich im Anschluss an die Psychose, die circa 2-3 Monate ging, eine postpsychotische Depression, die sehr heftig war. Und jetzt im Juni dieses Jahres hatte ich eine kurzzeitige Hypomanie, weswegen man jetzt sagt, okay, vielleicht auch Bipolarität steht irgendwie im Raum, aber man weiß es jetzt auch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall so, der Blumenstrauß ist da. Und das hatte viel damit zu tun, wie viel Stress ich im Beruflichen hatte, Natürlich kommt da auch Privates dazu, aber das ist wichtig, dass wir das angucken, weil wir immer so tun, als wären MedizinerInnen wie so Felsen in der Brandung. Und das ist ja auch irgendwie so das Bild, was wir von uns selber haben. Ne? Wir wollen einfach für die PatientInnen da sein. Wir gehen dahin, ob wir gesund sind oder krank, ob wir gestresst sind oder nicht. Wir sind einfach da und erledigen unseren Job, weil die Menschen brauchen uns. Aber gleichzeitig sind wir auch Menschen. Und genau, was ich da an struktureller Diskriminierung erlebt habe aufgrund der Erkrankung war, als ich meine Psychose bekommen habe, da habe ich gerade 10 Tage gearbeitet beim Orthopäden. Das war quasi meine zweite Weiterbildungsstelle. Ich habe mich wirklich kaputt gearbeitet da. So am ersten Tag direkt 2-3 Überstunden, keine Mittagspause. Am zweiten Tag habe ich gesagt, hey, ich muss eine Mittagspause machen. Diese Praxis war super chaotisch organisiert. Und ich hatte halt diesen Anspruch an mich, ich muss einfach hier voll mit dabei sein, zeigen, dass ich es wert bin, dass ich eine gute Weiterbildungsassistentin bin, dass ich mindestens genauso gut bin wie meine Vorgängerin und so weiter und so fort. Hatte da eben noch nicht diese Grenzen. Naja, und dann habe ich eben nach 10 Tagen die Psychose entwickelt und ich war halt direkt unwichtig. Ich bin gekündigt worden in der Krankheit. Man hat mich rausgeschmissen, sozusagen, nachdem diese 6 Wochen Lohnfortzahlungen abgelaufen sind. Und weil die Krankenkasse dann so ein bisschen Stress gemacht hat und gesagt hat, so, Kündigung in der Krankheit, das geht ja eigentlich nicht und so weiter, hat dann mein ehemaliger Chef argumentiert, also unter der Hand, ja, ich hätte nicht ins Team gepasst, was aber nicht stimmte. Also ich habe wirklich gut ins Team gepasst. So. Das war halt so die eine Sache. Du hast also, wenn du eine erstmalig, sag ich mal, psychiatrisch erkrankst, dann hast du ja in der Regel auch kein GdB, kein Grad der Behinderung. Du bist komplett schutzlos. Du wirst quasi ausgequetscht. Das kennt man ja auch, wenn man in Weiterbildung ist. Man muss alles geben. Du wirst ausgequetscht, wenn du nicht mehr funktionierst, wirst du weggeschmissen. Und genau, und das habe ich tatsächlich dieses Jahr auch wieder erlebt in meiner dann quasi 3. Weiterbildungsstelle. Ich war da 9 Monate. Mir wurde gesagt, dass ich wirklich die beste Weiterbildungsassistentin bin, die sie je hatten. Ich habe mich da wirklich sehr ins Zeug gelegt, weil ich einfach gerne mit PatientInnen arbeite, auch schnell mich niederlassen möchte. Und habe dann im Rahmen der Bedingungen, die ich da angefunden habe, wo ich gesagt habe, hey, das geht nicht, dass die PatientInnen so und so behandelt werden. Wir können Leute nicht wegschicken, nur weil sie die Sprache nicht sprechen. Habe ich einen Konflikt angefangen mit der Chefin. Unter dem Konflikt bin ich quasi hypoman geworden. Und 6 Tage nach Beginn der AU haben sie mich gekündigt. Und das ist jetzt so ein Muster, was ich erkenne natürlich. Und was einfach super, super schwierig ist natürlich, weil, okay, auf der einen Seite verstehe ich so, ihr braucht neue Leute, ihr müsst jemanden auf meine Stelle einstellen, aber die Art und Weise ist, ich finde das wirklich sehr, sehr schlimm, wie da mit Menschen umgegangen wird. Und das ist halt das Strukturelle erstmal nur, ne? Und dann ist natürlich die andere Seite da, wo Leute halt sagen so, okay, sie hat eine psychiatrische Erkrankung, kann sie überhaupt eine gute Ärztin sein? Kann so jemand andere Menschen behandeln? Das ist wirklich was ich auch schon öfter gehört habe. Jetzt nicht unbedingt von ärztlichen KollegInnen, aber von Menschen, die halt aus anderen Bereichen sind, auch aus dem juristischen Bereich, wo ich halt denke, okay, eine Person, die jetzt irgendwie ein gebrochenes Bein hat, da würde man ja jetzt auch nicht anzweifeln, dass die Person, wenn die Heilung fortgeschritten ist, die Person wieder rumlaufen kann und so weiter und so fort, eine gute Ärztin oder ein guter Arzt ist. Und genauso ist es auch mit psychiatrischen Erkrankungen. Ich bin ja nicht permanent psychotisch, ich bin nicht permanent depressiv. Das sind alles Episoden. Aber es wird halt direkt angezweifelt. Du musst halt immer beweisen, dass du eine gute Ärztin bist, wenn du unter so einer Erkrankung leidest beziehungsweise so eine Diagnose in deiner Vorgeschichte hast.
Wenn du jetzt deine Tätigkeit als Ärztin betrachtest, was sind das vor allem für Bevölkerungsgruppen, die von Diskriminierung und ja Rassismus betroffen sind? Und vielleicht kannst du auch sagen, welche, ich weiß nicht, inwiefern es Daten dazu gibt, aber welche Folgen hat das für die Gesundheit dieser Menschen?
Also wenn man alle zusammennimmt, die von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, ist das die Mehrheit der Bevölkerung. Das geht, da kommst du ganz, ganz schnell hin, weil Menschen werden diskriminiert aufgrund ihres Alters, entweder weil sie Kinder sind oder weil sie eben alte Menschen sind. Menschen werden diskriminiert aufgrund ihres Gewichts, vor allen Dingen, wenn sie höheres Gewicht haben. Menschen werden diskriminiert aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der sexuellen Identität, aufgrund der sexuellen Präferenzen. Genau, und das geht dann immer so weiter. Menschen mit Behinderung natürlich auch erleben wir im Alltag, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Der Fahrstuhl zur Praxis funktioniert nicht. Die Patientinnen wissen nicht, wo sie sich hinwenden können. Genau, Menschen mit Sprachbarriere, ne, die müssen jetzt nicht unbedingt eine andere Hautfarbe haben, aber hast du eine Sprachbarriere, hast du gleich ein Problem, wenn da der Anamnesebogen eben nur auf Deutsch ist. So, also wenn du jetzt diese ganzen Diskriminierungsdimensionen zusammennimmst, dann hast du kaum Menschen, die nicht von Diskriminierung betroffen sind, weil, wie du richtigerweise gesagt hast, Frauen sind ja auch von Diskriminierung betroffen. Das heißt, der gesunde, weiße, cis-heterosexuelle junge Mann, wie auch immer wir den jetzt definieren, altersmäßig, sagen wir jetzt mal von 18 bis 45. genau, das sind ja nur ganz wenige. Das sind ja wirklich nur ganz, ganz wenige. Aber diese sind ja politisch an der Macht einmal und auch in den Krankenhausstrukturen, in den Praxen. Es gibt immer einen Überschuss an Männern in den EntscheiderInnen-Positionen. Und die Folge für die PatientInnen ist eben letztendlich ein höheres Risiko, zum einen zu erkranken, weil die Prävention schlechter läuft, und ein höheres Risiko, wenn sie erkrankt sind, nicht wieder gesund zu werden oder nicht den gesundheitlichen Status zu erreichen, den sie vorher hatten. Genau, das sind eigentlich diese beiden Punkte. Und es gab bis vor kurzem nicht viele Studien dazu. Deswegen ist es halt auch so ein Problem, dass es nicht so quasi in den Köpfen der Ärztinnenschaft so verankert ist, weil wir brauchen immer Evidence-Based Medicine, ist ja auch richtig, aber wenn sich halt niemand interessiert, dann werden auch keine Evidenzen erhoben. Jetzt mittlerweile gibt es so unterschiedliche Daten. Also das Wichtigste ist jetzt tatsächlich der NADIRA, das ist der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusradar unter der Leitung von Gian Sinanoglu. Das ist, genau, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit Rassismus, aber geht auch so ein bisschen intersektional. Also intersektional bedeutet, dass man halt die Diskriminierungsdimension zusammendenkt, weil die sich gegenseitig verstärken. Zeigt eben ganz klar, dass Menschen, die von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, eine viel höhere Schwelle haben als andere, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, weil sie Angst haben vor Stigmatisierung im Kontakt. Und das bedeutet natürlich, wenn jemand etwas hat und nicht zum Arzt zur Ärztin geht, dass sich die Krankheit potenziell oder die Symptomatik potenziell verschlechtert. Und mit einer schlechteren Symptomatik kriegt man die Leute dann meistens nicht mehr ambulant vielleicht therapiert. Dann müssen die ins Krankenhaus. Da sind die Bedingungen ja noch schlechter. Und dann zieht sich das alles. Und das heißt, es hat nicht nur Folgen für die Patientinnen, die einfach eine schlechtere Behandlung erfahren oder keine Behandlung erfahren, weil sie sich nicht trauen, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen. Das hat auch Folgen fürs Gesundheitssystem, wenn man das jetzt mal so ganz utilitaristisch sehen möchte. Ne? Da werden Kosten erschaffen, die eigentlich nicht nötig wären. Also es gibt auch eine Studie. Ich habe versucht, den Ursprung dieser Studie zu finden, aber die wird einfach nur sehr, sehr oft zitiert. Da wird gesagt, dass durch mangelnde Therapieadhärenz 10 Milliarden Euro Kosten jedes Jahr in Deutschland kreiert werden, weil Leute die Anweisung vielleicht nicht verstanden haben oder sich nicht ernst genommen gefühlt haben und deswegen die Medikamente nicht mehr nehmen wollen oder. Aber alles immer im Zusammenhang mit Diskriminierung und Rassismus. Und genau, deswegen denke ich, ist es da auch sinnvoll, nicht nur zu sehen, was macht das mit den PatientInnen, sondern auch, was macht das mit unserem Gesundheitssystem und im Umkehrschluss eben auch für uns als ÄrztInnenschaft.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, das auch mal so rumzusehen. Aber die menschlichen Schicksale, die dahinter stecken, sind natürlich viel, viel, wie soll ich sagen, die wiegen natürlich viel, viel mehr. Das deutsche Gesundheitssystem, was tut das gegen diese Diskriminierung, diesen Rassismus? Oder
aus deiner Sicht, was müsste verändert werden? Also was tut es eben nicht gegen diese Diskriminierung? Was wären deine Vorschläge, was gemacht werden muss, um eben diese Benachteiligung zu verhindern?
Also deine erste Frage, was tut das Gesundheitssystem? Aktuell zu wenig. Ja, also gerade den Punkt, den ich vorhin kurz angeschnitten hatte, Sprachmittlung. Es gibt ja immer noch keine flächendeckende Möglichkeit zur Sprachmittlung. Das heißt, ich sitze ganz oft in der Praxis und benutze Google Translate. Hoffe, die Patientinnen sind damit einverstanden. Viele Leute haben aber darauf gar keine Lust, Google Translate zu benutzen und versuchen es dann mit Händen und Füßen, die sprichwörtlichen. Und man ist sich nicht sicher, ist die Info angekommen oder nicht. Also das wäre jetzt erstmal etwas, wo ich sage, so hey, das könnte man noch versuchen hinzubekommen. Und ich verstehe, dass es vielleicht nicht genug DolmetscherInnen im Gesundheitsbereich in Deutschland gibt, weil Fachkräftemangel. Aber warum arbeiten wir nicht mal an einer intelligenten Lösung, um zumindest für Beratungsanlässe, in denen das jetzt möglich und sinnvoll ist, eine Übersetzungsmöglichkeit zu schaffen. Ja, also viele argumentieren dann immer, sagen so, ja, okay, aber jetzt bei einer Übermittlung von einer vielleicht letalen Erkrankung, da möchte man das vielleicht nicht mit der KI machen. Ja klar, verstehe ich auch. Dann lass uns doch einfach die paar DolmetscherInnen, die es gibt, für solche Fälle nehmen und für andere Fälle wirklich eine intelligente, KI-gestützte Lösung. Gibt es nicht. Und grundsätzlich habe ich immer so drei Punkte, die ich wichtig finde, wenn es darum geht, was brauchen wir im Gesundheitssystem, was muss das Gesundheitssystem ändern. Also zum einen mal ist es quasi, ist es natürlich die Ausbildung von Gesundheitspersonal, also sowohl PflegerInnen als auch ErgotherapeutInnen, PsychologInnen und so weiter und so fort, dass in den Curricula der Ausbildung verankert wird, diese Thematik zu besprechen und quasi zu veranlassen, dass dieser Prozess der Entwicklung einer Haltung einer diskriminierungssensiblen und rassismuskritischen angestoßen wird. Natürlich kannst du das nicht steuern und sagen, so okay, jetzt am Ende werden alle da an diesem Punkt sein. Aber wenn man schon mal was davon gehört hat, geht man doch gleich ganz anders damit um. Das ist der erste Punkt. Also sowohl für Ausbildung, Studium als auch Fortbildung, Weiterbildung und so weiter und so fort. Alle müssen an irgendeinem Punkt ihrer Tätigkeit von dieser Thematik gehört haben. Dann ist der zweite Punkt für mich das Empowerment. Ich finde, es sollte ein Fach Gesundheit geben in allen Schulen, egal ob jetzt Grundschule, Gymnasium oder Berufsschule, ein Fach Gesundheit, das einmal ein grundsätzliches Verständnis für die eigene Gesundheit etablieren hilft, weil viele Menschen gehen ja auch zum Arzt, zur Ärztin wegen Kleinigkeiten, wie wir das sehen würden, wo man denkt so, hey, das könnte man doch jetzt eigentlich vielleicht mit der Hausapotheke hinbekommen, aber sie haben einfach nicht die Information. Und zum anderen soll so ein Fach auch informieren über die Funktion unseres Gesundheitswesens. Wo gehe ich hin? Was ist eine Überweisung? Was ist eine AU? Was ist ein Rezept? Und vor allen Dingen, was sind meine Rechte? Ja, also ganz wichtiges Thema finde ich das Thema Akteneinsicht. Wenn PatientInnen merken, okay, hier läuft irgendwas nicht richtig, hatte ich schon öfter Situationen, haben sie sich gewünscht, eine Akteneinsicht zu bekommen. PatientInnen in Deutschland haben ein Recht darauf. Trotzdem habe ich mehrmals erlebt, wie gesagt wurde, nein, das können wir ihnen nicht geben. Und wenn eine Patientin sowas aber weiß, dann kann die sagen, ich weiß, das ist mein Recht, sie müssen das tun, her mit dieser Akte. Ich zahle dafür das Geld, was ich dafür bezahlen muss, 3 Euro Kopierkosten oder was. Genau, aber geben Sie mal meine Akte. So, das stärkt ja ungemein, wenn ich einfach weiß, was wann wie funktioniert. Und dann der letzte Punkt ist eben eine Etablierung einer Antidiskriminierungsstelle, die angebunden ist an alle Landesärztekammern und auch an die Bundesärztekammer, die dafür sorgt, dass PatientInnen eine echte Stelle haben, an die sie sich wenden können, die für sie steht und wo sie sagen können, okay, hier ist tatsächlich eine Institution daran interessiert, mir zu helfen, auch wenn es vielleicht nicht das Vergehen berufsrechtlich relevant ist, aber doch so schwer, dass es einer Klärung bedarf. Genau, und wenn diese drei Sachen etabliert sind, macht das, glaube ich, schon einen riesen Unterschied und kann ganz vielen Menschen wirklich helfen.
Ich hatte im Vorfeld auch Respekt vor dem Thema, weil es riesengroß ist und es ist natürlich extrem schwierig, das jetzt so in so einen kurzen Podcast zu packen, aber ich finde es super, dass wir das Thema zumindest mal angesprochen haben und vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht haben. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Vielleicht als letzte Frage für dich heute. Wir können ja gerne nochmal einen Podcast machen. Ich mag ja gerne das Wort Haltung. Also ich mag gerne, das ist ein schöner Begriff, finde ich, weil das ja auch sowas mit der Körpersprache macht. Was kann jeder Einzelne jetzt aus unserem Berufsstand machen, um vielleicht diesen kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal kleinen, vielleicht auch unbewussten Diskriminierungen und Ausdrücken von Rassismus zu entgehen? Was sind deine Tipps?
Also genau, Haltung ist da wirklich das Stichwort. Und der Anfang für mich persönlich, und ich denke, das funktioniert für viele andere Menschen auch, wenn sie sich damit beschäftigen wollen, ist erstmal die Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien. Wie bin ich groß geworden? Komme ich vielleicht aus einem Ärztinnenhaus? Gab es immer genug Geld in meiner Kindheit? Gab es traumatisierende Ereignisse? Wie war mein Lebensweg bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt bin? War das sehr steinig oder war das eher einfach? Bin ich weiß? Bin ich POC? Bin ich queer? Alles so, was sind meine Privilegien? Und was sind die Dinge, die halt irgendwie schwierig auch waren für mich in meinem Leben? Und dann kann man eben gucken, wenn man das so für sich begriffen hat, so, hey Mensch, ich bin eigentlich eine recht privilegierte Person, was ja bei uns Ärztinnen tatsächlich einfach immer der Fall ist. Also wir sind immer auf der privilegierten Seite, weil egal, was wir durchgemacht haben in unserem Leben, wir sind Arzt, Ärztin und sitzen am längeren Hebel. Sich das erstmal bewusst zu machen, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und sich dann vor Augen zu führen, was es bedeutet, wenn eine Patientin, ein Patient vor einem sitzt. Oft ist es so, die Leute haben Herzklopfen, die schwitzen, die vergessen, was sie sagen wollen. Die sind einfach extrem angespannt in dieser Situation, weil sie diese Hierarchie spüren. Und ich, wenn ich so eine Haltung entwickle, sollte es eigentlich mein Ziel sein, dem Patienten, der Patientin zu vermitteln, ja, es gibt hier einen Statusunterschied, aber das macht uns als Menschen nicht unterschiedlich in unserer Wertigkeit. Und wenn ich das als Ziel habe, der Patientin, dem Patienten das zu vermitteln, denke ich, dass man schon ganz, ganz viel ändern kann daran, wie sich der Patient, die Patientin gesehen und gehört fühlt. Und automatisch ändere ich meine Sprache. Vielleicht rede ich dann weniger kompliziert. Vielleicht frage ich nochmal nach, haben Sie das verstanden? Haben Sie noch Fragen? Auch wenn ich schon 10 Minuten mit der Patientin gesprochen habe, frage ich trotzdem nochmal nach, haben Sie noch Fragen? Gibt es noch etwas auf Ihrem Herzen? Ja, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und da habe ich noch gar nicht über Rassismus und die verschiedenen Diskriminierungsdimensionen an sich nachgedacht. So, ne? Das ist dann der nächste Teil, wo man dann anguckt. Da gibt es super viel Literatur in Deutschland. Topoka Ogette, Alice Hasters sind da gute Anlaufstellen. Die haben auch tolle Podcasts, alle beide. Die kann man sich anhören. Und dann ist man schon sehr weit gekommen, glaube ich. Also das macht schon einen Unterschied einfach in der eigenen Haltung eben am Ende des Tages.
Finde ich super spannend, deine Antwort, dass man erstmal bei sich anfängt und mal schaut, wo steht man selber. Und die Podcasts bzw. die Literatur, die du gerade genannt hast, die würden wir natürlich dann auch in die Shownotes packen, damit man sich auch weiter belesen kann, wenn man das gerne möchte. Sarah, ich weiß, viele Sachen sind jetzt ungesagt. Ich weiß, dass das nur ein Anfang war, aber ich würde trotzdem gerne hier einen Punkt machen. Und gerne dich aber auch nochmal einladen, ein weiteres Mal zu kommen in den Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hat mir sehr viel selbst persönlich auch gebracht, darüber nachzudenken, wie ich vielleicht mit anderen Menschen umgehe. Ich glaube, dass du eine sehr wichtige Funktion hast, weil du eben diese besonderen Merkmale hast hier bei uns in der Gesellschaft, dass du eben halt auch psychiatrisch erkrankt warst, dass du eine dunkle Hautfarbe hast, dass du eine Frau bist, dass dass du aber auch gleichzeitig sehr selbstbewusst bist und sehr reflektiert bist, darüber nachzudenken und zu sprechen. Also toll, dass du das machst und ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal im Podcast wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung und genau für dich noch zur Korrektur und für die ZuhörerInnen. Du kannst einfach sagen, dass ich eine Person of Color bin oder dass ich schwarz bin. Genau, das ist ein bisschen besser als zu sagen, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe. Gar kein Problem, dafür bin ich ja im Podcast, dass wir das lernen, so, aber dass alle das auf einmal gehört haben.
People of Color, POC.
Richtig, genau. Auch ja, vielen gelernt. Dank und ich freue mich. Ja, genau. vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn da noch mal was zustande kommt, aber das war jetzt schon ganz toll.
Super, ich danke dir, Sarah. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.